herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Harry Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir und euch da draußen.
Und den wünschen wir und dich, ich auch dir.
Danke, das ist schön. Wir begrüßen euch bei einer ganz besonderen Folge, denn wir fangen ein neues Buch an.
Yay! Das erste Kapitel des vierten Buches mit dem Namen Harry Potter und der Feuerkelch. Aber für alle, die jetzt sich gedacht haben, Mensch, neues Buch, jetzt fange ich mal an, Radio Ravenclaw zu hören. Wie gehen wir denn an diese Sache ran? Was machen wir in dem Podcast und warum?
Also, es geht quasi darum, dass wir die Harry Potter Bücher im Prinzip noch mal zum ersten Mal lesen, da es bei uns beiden schon über 10, 15 Jahre her ist, dass wir die Harry Potter Bücher als Kinder gelesen haben. Ich ein bisschen später als du. Mhm. Aber wir haben schon alles vergessen und orientieren uns sehr viel an den Filmen. Die haben wir sehr, sehr häufig gesehen. Aber wir haben gedacht, hey, wir müssen auch noch mal die Bücher wieder lesen. Und deswegen kam dieser Podcast ins Leben. Denn es ist quasi eine Wiederentdeckung der Harry-Potter-Bücher. Also wir haben sehr extrem viel vergessen und wissen das nicht mehr. Und sind selber überrascht, was in den Harry-Potter-Büchern alles passiert.
Wir sind, also ich wollte gerade sagen, man könnte uns einordnen als casual Harry Potter Fans, aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, was wir alles so, wie intensiv dieses Thema uns behandelt, ist es auch, glaube ich, nicht mehr so ganz casual. Aber zumindest was die Bücher angeht, haben wir schon, wie du eben sagtest, lange, lange nicht mehr reingeguckt. Und dementsprechend, weil wir ja auch schon die groben Plots wissen, wir wissen, wie alles aufgelöst wird, wir wissen, was später wichtiger wird als am Anfang. Mhm. All solche Sachen, die werden wir halt dann wiederentdecken bzw. gucken. Mhm. Gab es früh schon Ansätze, die dann später vollendet wurden? Oder war es mehr so ein, verdammt, ich muss am Ende irgendwie die Reihe zu Ende kriegen, lass uns doch jetzt mal einfach Horcruxe erfinden, just to name a few. Und genau, das ist halt so ein bisschen der Plan. Wir hangeln uns von Buch zu Buch und wir haben jetzt auch schon drei Bücher durchgelesen. Das heißt, solltet ihr tatsächlich diese Folge als erstes gehört haben, dann habt ihr noch alle drei ersten drei Bänder noch durchzulesen
plus mit uns zusammen. Plus die Videokommentare oder Filmkommentare, weil wir Audiokommentare
sind. Audiokommentare von dem Videomedium, was der Film ist.
Genau, wir haben den Film geschaut und währenddessen quasi einen Podcast aufgenommen. Mhm. Die könnt ihr, das war die letzte Folge, da haben wir uns Harry Potter und der Gefangene von Azkaban angeschaut. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben die Filme, kennen wir, glaube ich, sehr gut, die Bücher nicht so sehr. Genau. Deswegen lesen wir sie nochmal und wir fangen dieses Mal an mit Harry Potter und der Feuerkelch mit dem ersten Kapitel, das Haus der Riddles. Genau. Falls ihr uns noch irgendwie auf Instagram
Twitter, Discord, Patreon.
Genau, folgen wollt, dann könnt ihr auch dem Discord beitreten, da diskutieren wir immer über die aktuelle Folge. Und falls ihr uns monetär unterstützen wollt, dann findet ihr auch den Patreon-Link unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, fangen wir endlich an, oder?
Genau.
Let's go. Was ist denn passiert im ersten Kapitel,
Let's Robin? Let's go, ja. Beziehungsweise wollen wir, bevor wir anfangen, noch über das Titelbild reden? Weil das machen das wir immer wir am Anfang machen. Der Bücher, dass wir kurz uns das Cover angucken, das deutsche Cover, was ja nochmal anders ist wie die anderen europäischen und auch amerikanischen Varianten.
Was nochmal kurz, also ich glaube, wir haben dieselbe Ausgabe, aber wir haben die Originalkopie von 2000 vom Carlsen Verlag. Also alle deutschen Rechte bei Carlsen Verlag GmbH Hamburg 2000.
Genau dasselbe habe ich auch. Sehr gut. Deins ist ein bisschen besser erhalten, bei mir ist ein bisschen sonnengebleicht, also sind die Farben nicht mehr so poppig. Aber wir sehen natürlich ganz dominant vorne drauf die Szene der ersten Prüfung des Trimagischen Turniers, wo Harry, glaube ich, gegen den ungarischen Stachelbuckel
Hornschwanz
antritt. Und wir haben jetzt auch die Visualisierung im Film natürlich, kennen wir natürlich und hier sieht der Drache etwas mehr, wie soll ich sagen, aus. Mehr Tabaluga-mäßig westlich aus
als
das Game of Thrones-mäßige Drachen-Ding vom Film. Ne?
Mhm. Aber findest du auch, dass Harry vorne mit seinem Gesicht so ein paar blonde Strähnen bekommen hat?
Ja.
Hat sich vielleicht ein paar Highlights gesetzt.
Er wirkt generell ein bisschen erwachsener als zuvor. Also er hat jetzt so ein leicht, man würde fast sagen, cocky Blick drauf, von wegen, ja, hell yeah, ich weiß, was Sache ist. Mhm. Und natürlich, ich meine, Harry wird in diesem Buch 14 Jahre alt. Das heißt, er ist schon im jugendlichen Alter.
Oder wurde er 15? Er ist mit 11 eingeschult, 11,
genau.
12, 13.
Aber es sind ja auch immer
14 ist er.
Genau, ist ja immer die Bücherserie, auch immer der vierte Teil, deswegen ist er 14.
Mhm.
Genau, und genau, da sieht man halt dann auch Harry dann, dass er ein bisschen älter geworden ist und wie er sich tapfer im Kampf gegen den Drachen stellt.
Mhm. Und das goldene Ei sieht man unten auch.
Wir sehen schon das goldene Ei, genau. Was mich immer verwirrt hat, ist oben dieses Dickicht, was so ein bisschen, also es wirkt nicht so wie der verbotene Wald, sondern mehr so wie Busch.
Weißt du, was ich meine? So eine Teufelsschlinge, ne? Auch mit so Stacheln und so.
Ja, genau. Es wirkt irgendwie nicht so weltlich, wie man es erwarten hätte.
Und ich finde, also es ist ja auch auf dem Quidditch-Feld, oder nicht auf dem Quidditch-Feld, aber in Hogwarts findet ja das magische Turnier statt. Und man sieht deutlich mehr Leute als nur die Schüler und Schülerinnen von Hogwarts. Also da werden wir bestimmt auch noch ein bisschen Besuch bekommen.
Auf jeden Fall. Und tatsächlich noch ein ganz kleiner Fun Punkt quasi ist auf der Rückseite, sehen wir, glaube ich, einen kleinen Elfen, der Dobby sein soll, richtig?
Glaubst du?
Oder wer sollte es denn sonst sein?
Weiß ich nicht. Vielleicht ein Hauself? Weil der hat ja auch so einen Laken um.
Dobby, der Hauself. Also ich dachte, ich habe es halt immer so
gesehen. Stellst du dir so Dobby vor?
Nicht, dass ich mir den so vorstelle, aber ich glaube, dass die Depiction von dem Zeichner. Aber
kommt Dobby in diesem Buch vor?
Oder der Zeichnerin? Ich meine schon.
Echt?
Ja. Ist das nicht der Teil, wo Dobby wieder auftaucht als Hogwarts-Hauself?
Was? Na, ja, okay, also in den Filmen ja schon mal nicht. Aber im Buch, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne das Buch kaum. Was ich noch interessant finde, ist, dass Stephen King hinten eine Quote, also ein Zitat drauf hat. Und zwar: Zu meiner Erleichterung kann ich berichten, dass Harry Potter 4, Harry Potter und der Feuerkelch, so gut ist wie die bisherigen Bände. Der größte Bestseller aller Zeiten. Eine Position, die das neue Buch wahrscheinlich bis zum Erscheinen von Potter 5 innehaben wird. Von the one and only Stephen King. Finde ich krass.
Auf jeden Fall. Und der kennt sich ja aus, halt wirklich mit Bücherschreiben. Hat ja einiges hat er da gemacht.
Ja.
Aber ja, ich finde es halt immer ich stelle mir immer so einen Zeichentrickfilm vor, in dem Zeichenstil von den deutschen Covern. Und denke mir dann so, wie sieht das aus? Weil es sieht ja, glaube ich, so unfassbar anders aus wie die Filme.
Ja, wir haben ja auch, als wir jetzt in Italien waren, haben wir auch Bilder von den italienischen Harry Potter Covern in den Discord geschickt und da dann drüber gesprochen.
Ja.
Was ich auch extrem interessant fand, weil ich finde die italienischen Cover extrem schön und extrem gut getroffen. Da hätten sich die deutschen Cover noch ein bisschen was abschauen können.
Na, ich finde die deutschen Cover auch auf jeden Fall gelungen.
Sind halt Kult mittlerweile, finde ich.
Ja, das stimmt. Aber vor allen Dingen, ich mag halt wirklich so diese verschiedenen Interpretationsweisen. Und vor allen Dingen, es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Versionen von Harry Potter Büchern. Mhm. Also neue Sammlereditionen, Pop-Up-Bücher, Art-Versions, wo jede Seite illustriert ist und so weiter. Und da halt so diese alten Cover nochmal zu sehen, ist halt auch ein bisschen nostalgisch für mich so.
Das stimmt.
Und dementsprechend, ja, aber jetzt haben wir genug der Vorrede und wir können direkt mal uns in dieses neue Buch reinschmeißen.
Let's go.
Und zwar zum allerersten Mal mit einem Cold Opener.
Mhm.
Wir starten nicht wie bei den anderen Teilen mit irgendwas in
Little Winging.
Little Winning. Winging?
Winging?
Winging. Winging. Im Ligusterweg 4, sondern quasi in Little Hangleton. Wo es ein Anwesen gibt, das der hochnäsigen und reichen Familie Riddle gehörte, also Mr. und Mrs. und Tom Riddle. Ein Hausmädchen hatte die drei vor 50 Jahren tot im Wohnzimmer gefunden, tot jedoch körperlich unversehrt. Der Kriegsveteran und Gärtner des Anwesens Frank Bryce wurde festgenommen, jedoch konnte man bei der Polizei eben nichts nachweisen, da die Leichen sich bei bester Gesundheit befanden. Er habe in der Nacht einen dunkelhaarigen Jungen gesehen, aber mehr nicht. Die Dorfbewohner, für die Dorfbewohner ist Franks Schuld jedoch eindeutig. Die Riddles wurden beerdigt und Frank machte sich weiter daran, den Gärtner zu sein. Für viele Jahre pflegte er den Garten für viele Familien, die jedoch nie lange blieben. Dann, fast forward, im Alter von 77, im Sommer 1994, passierte etwas Ungewöhnliches im Riddle-Haus. Frank sieht von seiner Hütte aus Licht. Frank sieht von seiner Hütte aus ein Licht im Herrenhaus und macht sich auf den Weg, dies zu untersuchen. Aus dem Flur vor dem Raum kann Frank einen Wurmschwanz und einen Lord Voldemort belauschen. Er fliegt jedoch auf, als die riesige Schlange namens Nagini an ihm vorbei in den Raum schlängelt. Er wird daraufhin eingeladen, in den Raum zu gehen. Nach einer kurzen Unterredung wird er ermordet und weit weg von all dem erwacht der junge Harry Potter.
Es ist wild. Es ist wirklich ein krasses Kapitel gewesen.
Stimmt.
Weil ich habe auch, als wir gelesen haben, zu dir gesagt, jetzt wird's ernst.
Genau.
Weil jetzt muss man so, okay, jetzt bekommen wir Tom Riddle vorgesetzt, beziehungsweise Lord Voldemort da ja schon und die Geschichte von ihm. Ich finde, man muss in dem Kapitel, wenn man die Zusammenhänge direkt verstehen möchte, auch noch ein bisschen was googeln.
Ja, definitiv.
Aber es ist auf jeden Fall direkt so, okay, wir sind hier mise en scène, direkt.
Genau.
Oder sagt man das so, ja, ne?
Ja,
direkt
ja.
Im Film.
Und das ist halt auch krass. Vor allen Dingen, ich finde es halt irgendwie schön, wie halt in dem ersten Kapitel auch so ein bisschen die Stimmlage wiedergegeben wird. Also hier haben wir halt ganz eindeutig so, es wird Tod offen behandelt und der Tod wird auch sehr wichtig sein in diesem Buch. Und trotzdem hat es halt so eine Leichtigkeit, gerade mit den Dorfbewohnern, die am Anfang sehr viel Screentime, Booktime, wie auch immer, Readingtime quasi bekommen, wo halt über dieser Mordfall berichtet wird.
Mhm.
Der ja erstmal komisch ist, aber auf so einer ulkigen Art und Weise, dass der Arzt auch nochmal so sagt, so ja, also eigentlich geht's denen blendend, außer halt, die sind tot.
Unangenehm.
Unangenehm, aber sonst ist eigentlich alles beim besten Will, so, ne? Und das ist halt, was mich auch mal überrascht hat, beziehungsweise weiß nicht, ob dir das ähnlich ging, glaubst du, von Zauberei getötete Menschen sind halt so, dass die halt einfach, also, dass es denen halt unversehrt geht, oder glaubst du, dass da irgendwie wie so ein Schlaganfall oder sowas vielleicht irgendwas im Gehirn passiert oder sowas?
Nee, ich denke, dass es halt einfach abrupte Organe hören auf zu arbeiten, aber instant alles. Quasi so ein bisschen wie einfrieren.
Mhm.
So stelle ich mir das vor, dass man halt direkt erstarrt und halt auch erstarrt umkippt, weil man ist ja schon tot, bevor man überhaupt den Boden berührt.
Das stimmt, ja.
Dass man so ein bisschen starr dann auch ist. Wir fangen ja, wie du gesagt hast, an bei Little Hangleton. Ich fand es vor allen Dingen halt auch interessant, mal herauszufinden, wie weit Little Hangleton von Godric's Hollow weg ist, also wo quasi Harry aufgewachsen ist, also nicht aufgewachsen, aber geboren wurde. Und es sind schon 320 Kilometer, 200 Meilen sind es. Also es ist schon echt ein ordentliches Stück weg voneinander. Das fand ich einfach irgendwie sehr interessant, weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass Little Hangleton so drei Dörfer weiter ist.
Weißt ja, du? Das stimmt. Wobei, das wäre wahrscheinlich auch zu, wie soll ich sagen, zu wahrscheinlich, also zu zufällig gewesen. So. Wenn es halt alles so, auch zum Beispiel mit Little Winning zusammen, halt so ein, wenn es so zu einer Gemeinde gehören würde. So.
Ja, ich das wäre halt schon ein
bisschen,
schon
bisschen too much.
Ja, und wenn ich das richtig, also in diesem Haus der Riddles wohnen quasi Vater, Mutter und Sohn, Tom Riddle.
Ja.
Und ich war erst enorm verwirrt.
Ich auch.
Weil diese drei werden umgebracht von einem Teenager. Also, zu dem Zeitpunkt vermutlich. Also ne, erstmal wurde Frank
beschuldigt,
aber er war es ja effektiv nicht, denn es war Tom Riddle Junior, weil sein Vater heißt einfach Tom Riddle Senior und das ist, finde ich, enorm verwirrend. Ich finde generell, ich würde mein Kind doch nicht Mandy Junior nennen oder Robin Junior.
Aber auch das ist ja in gewisser Weise mit den Crouches.
Ist auch so.
Ist ja auch wieder ähnlich. Also es ist auch eine Art Foreshadowing. Generell steckt in dem Kapitel viel, auch gerade zum Gärtner Frank, zu dem ich gleich noch kommen würde. Aber tatsächlich mal kurz quasi geklären. Also wir können schon mal aufklären, was da passiert ist.
Mhm.
Also Tom, der hier genannt wird Tom Riddle, ist der Vater von Lord Voldemort, von Tom Vorlost Riddle.
Mhm.
Und er ist zu dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist, ebenfalls erwachsen. Das ist auch, glaube ich, wichtig ist.
Also ist das so? Weil er sagt, er hätte einen Teenager gesehen.
Nein, also nicht Tom Wallace Riddle, sondern Tom Riddle, der verstorben.
So, ja, der ist erwachsen.
Und das heißt, er hat schon einen Sohn und das ist halt dieser Jugendliche, den wir, den Frank meint, gesehen zu haben. So, und jetzt ist ja die Frage, mit wem hat denn Tom den Tom Vorlost Riddle denn gezeugt?
Ja, das kann ich dir beantworten.
Bitte, leg los.
Nämlich mit einer Hexe. Also wir müssen dazu auch sagen, dass Tom Riddle Senior und seine Eltern Muggel sind. Also es ist eine ganz normale muggelstämmige Familie in diesem Haus. Und eine Hexe war sehr verliebt anscheinend in den Tom Riddle Senior und hat den mit einem Liebestrank, Zauber belegt. Und dann mit ihm Tom Riddle Junior, also Lord Voldemort, Lord Voldemort würde ich ihn jetzt mal nennen, um das ein bisschen besser zu separieren, gezeugt. Und sobald halt sie den Liebeszauber wieder abgewandt hat, ist Tom Riddle Senior abgehauen und hat die beiden nämlich alleine gelassen. Und das war sehr doof. Und deswegen war Lord Voldemort halt auch sehr sauer. Und natürlich, weil er nicht muggelstämmig sein möchte, halb.
Ja,
er möchte kein Schlammblut sein, wie er selber sagen würde.
Ja, aber jetzt kommt ja der Punkt. Lord Voldemort ist ja der letzte einer Linie von Salazar Slytherin. Mhm. Wie passt, also ich habe irgendwo bei meinen Recherchen gelesen, dass irgendwo mit dieser Hexe noch ein Warlost verbunden ist. War dieser Warlost ihr Vater? Warlost Gaunt oder sowas? Mhm,
das kann gut sein, ja.
Also auf jeden Fall, da steckt halt noch irgendwie diese Linie von Salazar
Slytherin. Also ich glaube, es ist vielleicht, also es muss ja, glaube ich, nicht mal direkte Linie sein, sondern es kann ja auch ein Großcousin sein. Also es muss jetzt nicht der Vater gewesen sein, will ich damit sagen, von der Mutter, weißt du?
Ja, genau. Aber der Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass dieser letzte, also vor Lord Voldemort, dieser letzte verbliebene Slytherin in gewisser Weise, dieser Warlost Gaunt oder wie der hieß, dass er ein battlearmer Typ war, der aber trotzdem hochnäsig war aufgrund seiner
Herkunft.
Mhm. Und er hat halt auch dieses Relikt von Salazar Slytherin, ich weiß nicht mehr, was das genau war. War es ein Kelch oder war es ein Amulett?
Meinst du den Ring vielleicht?
Den Ring, genau, den Ring.
Von den Peverells, den
ja.
Der auch ein Horcrux ist.
Genau, einer der Horcrux, genau. Weil ich habe halt nachgelesen, dass er der Besitzer dieses Rings ist und der wohl noch super wertvoll ist, aber er trotzdem halt an diesem Andenken irgendwie festhält. Und jetzt hat mir noch der fehlende Draht zu der Hexe, zu Lord Voldemorts Mutter gefehlt. Mhm. Und das könnte halt sein, dass es entweder halt die direkte Tochter von ihm ist oder halt irgendeine entfernte Cousine oder sonst irgendwas.
Auf jeden Fall irgendwas in irgendeiner verwandtschaftsmäßigen Sache.
Genau, das Wichtige ist halt nur, dass quasi die Hexe nicht unbedingt wusste, dass sie zu der Slytherin-Linie quasi dazugehört und dass sie einfach verliebt war. Die war einfach in Love.
Sie war einfach in Love und wollte den Mann für sich haben. Der Mann hatte aber ohne Liebestrank leider kein Interesse an ihr und hat sie plus Sohn sitzen lassen. Und dann kam halt die Rache des Sohnes, weil die Mutter ist bei der Geburt verstorben und deswegen ist Tom Riddle, also Lord Voldemort, in ein Kinderheim gekommen. Und als er dann schon etwas erwachsener war, also im Teenageralter, hat er sich dazu entschieden, seine Vorfahren väterlicherseits zu ermorden. Und die haben wir jetzt quasi, diese Geschichte haben wir jetzt quasi erzählt bekommen in dem Kapitel, mehr oder weniger. Ja. Und sie hatten halt noch ein Hausmädchen und sie wurden, also der Opa von Tom Riddle, die Oma von Tom Riddle und der Vater von Tom Riddle, von Lord Voldemort. Es ist sehr kompliziert, wenn Vater und Sohn gleich heißen. Wer hat sich das dann auch ausgedacht?
Vor allen Dingen, wie nennt dann die Mutter von Lord Voldemort und der Vater von Lord Voldemort, wie nennen sie ihren Sohn? Einmal wie der Vater selbst und einmal wie dieser entfernte Verwandte von der Mutter. Sagen wir jetzt einfach mal Vater. Das heißt, er hat quasi den zweiten Vornamen von seinem Opa mütterlicherseits und dann nochmal den direkten Vornamen von seinem Vater.
Ja.
Also es ist so weird. Also warum haben die nicht auch einfach...
Das ist alles kompliziert. Warum haben sie nicht einfach Bernd genannt oder so?
Ja. Also ich glaube, es gibt nur eine Serie, die das noch schlimmer macht. Und das ist Game of Thrones, wo am Ende alle Aegon Targaryen heißen. Egal, ob Sinn macht oder nicht. Und holy shit, also keine Ahnung.
Ja.
Aber ja, genau, wieder zurück zu Harry Potter. Das war halt aber auch noch aber das war so eine Story, die habe ich mich auch beim Lesen direkt gefragt und ich musste das einfach vor dem Podcast googeln.
Ja, weil ich war erst sehr verwirrt.
Genau.
Und dass man da irgendwie eine Klarheit bekommt, was jetzt genau passiert ist, weil im Film finde ich es aber auch wieder sehr schön, da sehen wir ja Frank und wir verfolgen Frank, wir sehen, dass sein Teekessel kocht und dass er dann Licht sieht in dem Haus der Riddles. Was ich übrigens sehr lange gedacht habe, ist die heulende Hütte. Ist aber nicht so.
Das ist nicht so. Wir haben tatsächlich also man weiß diesen ganzen Hintergrund natürlich nicht. Man weiß nicht, was mit den Riddles passiert ist ursprünglich. Also es könnte auch irgendeinem random Haus sein. Man weiß nur später, man sieht ja sehr dominant diesen Engel oder was das war, diese Priesterfigur, auf die so am Anfang der Zoom ist.
Mhm.
Und das gibt uns quasi den Hinweis, wo später das Finale des Buches ja wieder bei diesem Anwesen quasi stattfindet.
Ja, das ist ja bei dem Grab von Tom Riddle.
Wo das
Senior.
Genau, weil ja dann später für diesen schwarzmagischen Trank dann ja wieder Knochen des Vaters verwendet werden mussten und so weiter und so fort. Huh!
Ja, es ist wild.
Das passiert, wenn man ein Buch mit einem Cold Opener startet, der mit dem Bösewichten quasi anfängt.
Ja, und Frank wurde der Tat verdächtigt, aber dem nicht, also er wurde halt nicht festgenommen, weil es nicht bewiesen werden konnte. Und quasi die Leute glauben jetzt, dass die Riddles vor Schreck gestorben sind, dass sie sich vor irgendetwas so krass erschrocken haben, dass sie einfach nur tot umgefallen sind.
Also dass die der Schluss, der quasi die Polizisten beim Verhör quasi treffen, weil sie bekommen den Leichenbefund und dann sagt er, sie hatten halt einen schrecken Ausdruck im Gesicht, sonst geht's denen blendend, außer dass sie tot sind. Dann sagen sie, ja gut, ist ja eigentlich noch niemand hat sich noch niemand zu Tode erschreckt. Wo wir natürlich wissen, das geht.
Ja. Und dann sind wir auch schon quasi in der aktuellen Zeit, wie du eben gesagt hast. Und zwar, dass Frank mit seinen 77 Jahren ist schon sehr in die Jahre gekommen, auch mit seinem versteiften Bein. Er ist ja auch Kriegsveteran, passt immer noch auf den Garten auf und sieht halt etwas merkwürdiges Vorgehen in dem Riddle House und macht sich dann auf die Suche, weil eigentlich immer die Kids aus dem Dorf so ein bisschen Ärger mit ihm machen und ihn ein bisschen verarschen und deswegen dann auch das Haus ausnutzen, weil es halt leer steht. Und er verjagt diese Kinder halt immer und denkt sich dann nichts Böses dabei, sondern denkt halt einfach wieder, dass sich ein paar Straßenkinder da einen schönen Abend drin machen und möchte die halt in ihre Schranken weisen.
Ich finde es tatsächlich interessant, dass Frank Kriegsveteran ist. Mhm. Weil das wird ja auch was dann nachher in den Pubs, im gehängten Mann, auch sehr bezeichnend, dass der Pub des Dorfes so heißt. Da wird ja auch gesagt, so, boah, seit dem Krieg ist der ganz, ganz komisch. Mhm. Und ich glaube, das ist halt eine sehr häufig vorkommende Redensart über Leute, gerade zu der Zeit, wo dieser Tod der Riddles passiert. Das war ja, ich glaube, 1944. Mhm. Wenn man, glaube ich, den 50-Jahren-Sprung. Also ich habe auch online gelesen, die Zeiten stimmen nicht so hundertprozentig canonmäßig überein, aber sie beschreibt das halt immer so, die Autorin. Und ich finde das sehr interessant, weil wir uns auch gleichzeitig, also zum einen halt, was das quasi so über die Gesellschaft sagt, oder es, ne, dass halt der Krieg so ein einschneidendes Erlebnis war, dass man auch sagt, okay, der ist jetzt wahnsinnig, so. Mhm. Aber halt auch in der Fiktion quasi mit dem, weil zeitgleich zum Zweiten Weltkrieg herrschte ja auch ein Zauberkrieg. Mhm. So. Und was da halt auch schon wieder abgegangen ist und was halt auch der kleine Tom Riddle, also Lord Voldemort, der später wird, was er so dann alles mitgemacht hat und so weiter, das ist halt wild auf jeden Fall.
Ja, total. Jedenfalls geht er dann halt auch weiter in das Haus und trifft quasi auf das Zimmer, in dem Licht brennt. Mhm. Da ist ein Kamin an und ein mit dem Rücken zu ihm zeigender Sessel, von dem eine sehr eiskalte, zittrige Stimme rausgeht. Und ein Mann mit einem spitzen Gesicht, den wir wissen, das ist Wurmschwanz, also Peter Pettigrew, den wir im letzten Buch haben verloren.
Genau, so, der ist wieder zurückgekehrt.
Der ist weggelaufen und wie Trelawney gesagt hat, dass Meister und Diener sich wieder vereinen werden, haben sie sich wieder vereint, denn er hat Voldemort gefunden.
Ja, genau.
Und Voldemort hat sich in den Wäldern von
Du, keine Ahnung.
Irgendwo.
Das wäre jetzt meine Rückfrage an dich und im weiteren Sinne an euch, an die schlauen Leute des Discords. Wo war Lord Voldemort und wie hat Wurmschwanz ihn gefunden? Weil sie reden ja auch später über quasi seine Rolle in dem ganzen großen Plan und dass Lord Voldemort ja jemand anderem, also Barty Crouch Jr., wissen wir später, quasi eine wichtige Rolle aufträgt und Wurmschwanz war so ein bisschen, ja, aber ich bin doch eigentlich auch ziemlich wichtig, ich bin ja euer treuerster Diener.
Also ich kann dir gerade nicht sagen, wie Wurmschwanz ihn gefunden hat, aber Lord Voldemort war in den Wäldern von Transsilvanien, sondern
ich kann es dir nicht sagen.
Es war irgendwo in Wäldern
Schwarzwald.
In dem Schwarzwald, genau. und da hat er Bertha Jorkins getroffen, die eine Hexe im Zaubereiministerium war und die ein extrem gutes Gedächtnis hatte und sich sehr viel, das steht nicht darin.
Nein, ich und meine, Wurmschwanz hätte sie getroffen.
Ja, aber er hat die dann quasi zu Voldemort, also ne, das, die haben sich getroffen.
Also Wurmschwanz und Voldemort waren schon quasi ein
Paar. Er hat ihr die gebracht.
Genau. Und dann haben sie auf diese Bertha Jenkins getroffen.
Genau, so. Und Bertha Jorkins hat ein extrem gutes Gedächtnis und war auch im Ministerium für irgendwas. Im Zaubereiministerium. Und er hat quasi Bertha Jorkins, was ich auch interessant, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
okay, also sie haben sich getroffen, was ist dann passiert?
Dann hat er sie mit dem guten Gedächtnis, hat er herausgefunden vom Trimagischen Turnier und davon, dass Barty Crouch Jr. seit sehr, sehr vielen Jahren von seinem Vater geheim zu Hause gehalten wird, obwohl er eigentlich in Azkaban sein sollte. Mhm. Weil Barty Crouch Jr. war ein verurteilter Todesser.
Ja.
Und der Barty Crouch Senior war ja Zaubereiminister und musste quasi seinen eigenen Sohn verurteilen zu Azkaban.
Ja.
Und die Mutter war so natürlich traurig darüber, dass ihr eigener Sohn in Azkaban war, dass sie den Vater gebeten hat, dass er den Sohn aus Azkaban rausholt und sich bei sich bei sich versteckt.
Ja.
Dass niemand weiß, dass Barty Crouch Jr. nicht in Azkaban ist, sondern versteckt in dem Haus seines Vaters.
Ja.
So, und das hat Voldemort von Bertha Jerkins rausbekommen.
Mhm.
Und du musst quasi, um einen Horcrux zu erstellen, jemanden töten.
Ja.
Weil bei dem Mord an jemanden teilt sich deine Seele. Und dann kannst du diesen anderen, die andere Hälfte oder den anderen Teil deiner Seele in etwas mit einem bestimmten Zauberspruch, in etwas verschließen.
Ja.
Und er hat quasi Bertha Jorkins getötet, um das Stück seiner Seele in Nagini einzupflanzen.
Ja. Das ist krass.
Weil ich war erst so, wer ist Bertha Jorkins und was ist ihr Job? Weil das wird hier drinnen nicht dargestellt. Das steht nicht in diesem Kapitel.
Es ist auch tatsächlich so wichtig, also sie ist auf mehreren Ebenen irgendwie wichtig, weil diese Bertha Jorkins zum einen für jetzt in der Story, die wir gelesen haben, sie ist ja quasi die Frau, die Frank assoziiert mit, okay, das sind Mörder, das sind böse Leute, ich sollte nicht trauen und mich aus dem Weg machen. Dann, wie du auch gesagt hast, wenn man ein bisschen über sie nachliest, sie war beim Zaubereiministerium, hatte dann das Wissen über Barty Crouch Junior.
Barty Crouch Junior und Junior? Barty Crouch Senior.
Genau. Und dann hat sie noch einen Horcrux gemacht. Also
im Endeffekt,
sie war Rohstoff für die Horcrux-Herstellung in Nagini.
Mhm.
Nagini wurde daraufhin der Horcrux quasi.
Mhm.
Und ist das der letzte Horcrux, den Voldemort erstellt?
Ja.
Genau.
Also genau, ja, sehe ich so.
Ja, so würde ich das.
Weil die anderen sind alle schon erstellt und Harry war ja quasi auch Horcrux.
Genau.
Oder ist ja auch noch
Horcrux. Genau, der ist. Aber ja, okay, die Details zur Horcrux-Erstellung kommen dann später, weil ich habe sehr viele Fragen. Aber wie wichtig, also hätte diese Frau nicht Urlaub in Albanien gemacht?
Albanien, das ist es, in den Wäldern von Albanien. Ich habe die ganze Zeit Transsilvanien gesagt, aber so, Albanien.
Ist Albanien. Richtig. Hätte sie niemals irgendwie ihre Tante zweiten Grades besucht in Albanien oder was auch immer, hätte die ganze Geschichte anders laufen können.
Definitiv, weil also ich denke nicht, dass Wurmschwanz sie von Anfang an gejagt hat, sondern eher, dass er auf sie aufmerksam geworden ist, weil sie halt auch so viel weiß und so viel Hintergrundwissen hat, was Voldemort halt einfach zu Harry Potter auch helfen könnte.
Ja, genau.
Und ich fand es halt super interessant, dass es alles jetzt schon so krass verwoben ist und auch mit den Sachen,
absolut,
wie man einen Horcrux erstellt. Ich wusste gar nicht, dass man dafür einen Mord begehen muss und dass sich während dieses Mordes quasi die Seele teilt.
Doch, also das habe ich, glaube ich, noch so aus einem Nebensatz aus dem Film, habe ich das noch so im Hinterkopf gehabt. Aber dass halt sie, gerade sie dann noch, also sie wird quasi komplett verwertet, da bleibt nichts übrig nachher von ihr. Und das ist halt auch crazy, aber quasi was da halt alles erzählt wird in dem Gespräch von Wurmschwanz und Lord Voldemort, das ja Frank belauscht, ist auch quasi, dass halt sie sagen, okay, sie wollen nicht vor dem Ende der Quidditch-Weltmeisterschaft loslegen mit ihrem Plan.
Mhm.
Ihr Plan beinhaltet auf jeden Fall ein Harry Potter. Wurmschwanz, das fand ich interessant, argumentiert ja dagegen, Harry zu verwenden.
Mhm.
Meinst du, das ist dieses, was Dumbledore meinte, von wegen Voldemort will keinen Knecht haben, der in der Schuld von Harry Potter steht, dass er hier versucht, von Harry Potter abzulenken? Oder glaubst du, es ist ein legitimer, ihm ist das zu anstrengend und zu gefährlich und er sieht sich selbst in Gefahr, was das angeht?
Ich glaube, es könnte auf jeden Fall das Erste auch mit reinwirken.
Ja.
Aber ich glaube, wahrscheinlich kommt es später noch mal deutlicher, wenn es so ist, zum Vorschein.
Das war halt was mir sofort aufgefallen ist, weil ich dachte, ich habe die ganze Zeit gesucht, okay, also Dumbledore sagt ja so von wegen, Voldemort will keinen Knecht haben, der in der Schuld von Harry Potter steht. Jetzt ist er aber Knecht von Lord Voldemort und ich frage mich die ganze Zeit, wann wird sich das zeigen? Ich dachte eher so gegen Ende, wenn wir wieder auf dem Anwesen sind, beziehungsweise auf dem Friedhof von Little Hangleton. Und da dachte ich, da kommt vielleicht irgendwas hin, aber dass man hier tatsächlich schon so leicht sehen kann von wegen, muss es Harry Potter sein? Wir könnten irgendeinen Zauberer quasi nehmen. Und was wäre der Rückschluss dafür, wenn sie jetzt irgendeinen Zauberer nehmen würden?
Naja, also Voldemort möchte Wurmschwanz ja gerade nicht sagen. Also ich bin mir nicht sicher, ob Voldemort weiß zu dem Zeitpunkt jetzt gerade, dass er Harry zum Horcrux gemacht wird, hat. Weil das weiß er ja nicht. Also Harry und Voldemort wissen das nicht. Das war ja ein Versehen. Das wollte er ja gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob er es jetzt vielleicht schon weiß, aber Wurmschwanz nicht sagt.
Ja.
Weil dann muss es Harry sein.
Aber ich dachte, das hat was mit dem mütterlichen Schutz zu tun.
Was meinst du?
Weil im ersten Teil kann ja Harry den Professor Quirrell besiegen durch diesen mütterlichen Schutz, dass Voldemort ihn nicht anrühren kann. Und in dem Moment hat sich ja dieser kleine Voldemort quasi in Professor Quirrell reingepflanzt. Und dadurch ist er ja quasi gestorben, durch halt Harrys magischer Schutz von der Mutter von Harry. Und ich dachte, dieser ganze Plot, dass er an das Blut von Harry kommt, also das Blut des Feindes für diesen Trank am Ende, dass er halt quasi das Blut von Harry Potter in seinen Adern hat, um halt diesen Schutz zu umgehen, dass er ihn jetzt berühren kann. Das ist ja der große Endpunkt, dass er jetzt kann ich ihn berühren. Dann Touch.
Ja, und, das ist auch ein guter Punkt, ne?
Und ich dachte halt, dass, also ich glaube, diese Assoziation, das hat er aus dem ersten Buch, glaube ich, gelernt, dass er irgendwie an das Blut von Harry muss, wenn er sich wieder regeneriert. Aber das halt auch Wurmschwanz nicht sagen will. Warum? Keine Ahnung.
Ich glaube halt, dass Voldemort einfach sein Vorhaben generell so wenig wie möglich kommuniziert.
Ja.
Weil Wurmschwanz, seien wir mal ehrlich, ich würde Wurmschwanz auch kein Geheimnis anvertrauen.
Ja, und vielleicht denkt er auch so ein bisschen, keine Ahnung, also das ist ja eine Schwäche von ihm. Es ist ja eine Schwäche von ihm, dass er sagt so, hey, keine Ahnung, das Blut von oder die Haut von Harry Potter, die kann mich halt vernichten durch diesen Schutz. So, wenn er das jetzt droppt gegenüber Wurmschwanz, so, dann ist er ja auch angreifbar, weil Wurmschwanz, wissen wir, ist ja nicht der Loyalste, was das angeht. Deswegen, also ich glaube, er lässt ihn halt bewusst im Dunkeln aus mehreren Gründen, weil er ihm auch teilweise nicht vertraut.
Das meinte ich ja gerade.
Achso, sorry. Ich dachte,
das habe ich literally vor einer Sekunde gesagt.
Nee, ich habe das anders verstanden. Ich dachte, du meinst, er wäre einfach nur dumm.
Nee, er ist halt nicht vertrauensvoll.
Ja, okay.
Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass, weil Wurmschwanz bietet ja an, dass er einen anderen Zauberer holt, damit der Plan quasi schneller aufgeht. Aber Voldemort besteht ja auf Harry Potter. Und er sagt dann auch, aber wer würde mich denn hier verpflegen? Ich kann mich nicht selber verpflegen, ich kann Nagini nicht melken.
Ja, das ist ein weirder Punkt.
Nagini, Schlangen geben keine Milch.
Doch, Nagini, klar, ist ein Säugetier. Also es ist, ist ja eine weibliche Schlange. Eier.
Schlangen sind keine Säugetiere.
Aber
Schlangen legen Eier.
Aber was, also dann ist ja das Gift, was gemolken wird.
Das ist natürlich die Frage. Vielleicht trinkt Voldemort auch das Gift von Nagini. Das wäre nämlich dann, weil Schlangen legen halt Eier. Also
das stimmt, das habe ich gar nicht bedacht.
Stell dir vor, das kommt so eine lebende Schlange einfach aus. Schlangen sind keine Säugetiere, das sind Kaltblüter.
Und ich war immer so gut in Biologie früher.
Das ist ernüchternd. Deswegen frage ich mich, ob damit das Gift von Nagini gemeint ist. Weil an anderer Möglichkeit, also Schlangen haben ja auch keine Zitzen.
Nein, also
also das wäre sehr kompliziert, dann noch zu gleiten.
Lass mir dir mal von einem Film erzählen, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Teil 2, wo wir wissen, wer Nagini ist.
Wer ich habe das schon wieder vergessen.
Und dann macht das auch mit dem Melken wieder Sinn.
Ja, aber das ist es Canon?
Du, also heutzutage ist alles Canon.
Ja.
Nein, aber ich meine, also
aber gehst du von dem Gift aus? Oder, also das ist so das Einzige, also, was mir plausibel dann vorkommt.
Also ich bin auch drüber gestolpert, aber würdest du wirklich das Gift entnehmen Melken nennen?
Ja, es ist ein bizarrer, aber es ist ja auch noch mal übersetzt.
Ja.
Wenn ich überlege dann, okay, was wäre vielleicht die englische Übersetzung? Und dann ist es vielleicht mit Melken nicht so optimal übersetzt worden.
Ja, das stimmt.
Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die finde ich merkwürdig.
Definitiv. Eine andere Frage, die ich da noch habe, ist quasi, wie stark bzw. wie schwach ist Voldemort derzeit? Denn er schafft es ja auch, er hat ja quasi die Bertha. Er hat sie ja quasi gefoltert, umgebracht und mit Gedankenmanipulation beeinträchtigt. Das ist, er ist schon stark. Auf der anderen Seite kann er aber nicht sich selbst versorgen.
Ich glaube halt, also einen Horcrux zu erstellen, ist ja nochmal enorme Kraft und enormer Aufwand. Und ich glaube, dass ihn das noch mal extrem geschwächt hat.
Ja. Aber ich meine, ist er momentan diese embryoeske Körper einfach
wie
nur,
wir es im Film sehen. Also das kannst das ist jetzt aus dem Film. Ich weiß nicht, ob es im Buch auch so geplant ist, so auszusehen, aber theoretisch ja.
Er hat halt so eine komische, wie soll ich sagen, also er ist so ungefährlich, aber gleichzeitig so überaus gefährlich. Weißt du, was ich meine? Weil in der Theorie könnte ja Wurmschwanz jetzt auch einfach sagen, hey, Alter, von dir lass ich mir gar nichts erzählen. Knack.
Das habe ich mir auch schon gedacht,
Oder hier das Kissen, schlaf mal und dann drückst du es ein bisschen zu krass aufs Gesicht oder so. Und er ist ja so schwach.
Aber er hat halt super viele Anhänger, ne?
Aber gleichzeitig hat ja auch Wurm schon so unfassbar Angst vor ihm und geht ja auch nur zu Voldemort, weil er glaubt, dass er sie beschützt, dass er ihn beschützen kann vor halt, ne, den Marauders. So, oder vor den anderen oder wie auch immer. Und das ist halt so ein bisschen komisch, weil er braucht Wurmschwanz, körperliche Kraft, um ihn halt zu nähren. Also er sagt ja am Anfang auch irgendwas mit der Flasche, ist noch ein bisschen Rest in der Flasche. Mhm. Und so, nein, später. Das ist so, es ist irgendwie so eine ganz, ganz komische Synergie, die gerade beide haben. Und man weiß ja auch nicht so ganz, wie er jetzt aussieht, ob er halt wirklich dieser kleine Knelch ist oder ob der irgendwie einfach nur. Vielleicht ist er auch einfach nur ein Stein, wo
die Seele drin ist. Ja, vielleicht ist es halt auch einfach sehr geprägt durch dieses Embryo-Ding, was wir halt im Buch, im Film sehen. Aber seine Form wird jetzt hier nicht beschrieben.
Nur, dass sie schrecklich ist, weil als Frank ihn quasi später sieht, Frank ihn dann später sieht, schrie er ja einen Schrei aus, der natürlich auch von dem Fluch herkommt. Aber ich assoziiere es auch so ein bisschen, dass halt die reine Form von ihm so schrecklich ist.
Aber bevor Frank Voldemort sieht, steht er ja so im Flur und hört ihn die ganze Zeit zu. Und wir hören so ein bisschen, was jetzt der Plan ist. Also dass quasi, wir wissen, dass Voldemort nach dem Quidditch-Turnier, nach der Quidditch-Weltmeisterschaft, quasi seine ganzen Anhänger wieder vereinen will. Mhm. Also nur, dass er halt, wahrscheinlich ist das dann auch der Plan, dass sie Barty Crouch Jr. als mit einem Moody einschleusen und so dann halt quasi an Harry kommen später. Und dann, das hört er alles und er ist sich ja ziemlich sicher, dass es dann auch ein Mord war an Bertha Jerkins. Und dann sieht er halt diese gigantische, große, schwarze Schlange an ihm vorbeischlängeln und ist wie angewurzelt, weil er nirgendwo hingehen kann. Und man hört Voldemort Parsel sprechen, also er hört ihn zischen ununterbrochen und die Schlange flüstert Voldemort dann quasi zu, dass sich im Flur jemand befindet, der da nicht hingehört. Und dann relativ schnell kommt Frank dann, also erklärt er sich so ein bisschen und sagt, er will die Polizei rufen.
Seine Frau weiß,
dass er hier ist und Voldemort weiß ganz genau, dass er keine Frau ist, weil Voldemort Frank schon kennt.
Ja.
Weil er auch schon Gärtner war, als Tom Riddle, also als Lord Voldemort, seinen Vater und seine Großeltern umgebracht hat.
Ja.
Da kannte er den schon. Also ist quasi, Frank ist gerade dem Menschen oder dem Wesen gegenüber, das ihn quasi geframed hat für den Mord an seinen Eltern.
Ja definitiv. Vater. Und da fällt mir gerade ein, was ich eben noch gesagt habe, worauf ich auf jeden Fall zukommen müsste. Und zwar, ich finde, es ist eine interessante Parallele zu Frank Bryce und Hagrid, weil sie beide in Hütten außerhalb des eigentlichen Anwesens sind. Sie kümmern sich beide um die Gärten oder um die Ländereien. Und sie werden beide von Tom Riddle geframed für ein Verbrechen, was sie nicht getan haben. Nur muss der eine das halt quasi aussitzen und der andere dann dementsprechend nicht. Wobei, er ist ja irgendwie auch an den Ort gebunden und dementsprechend sitzt er, ist er konstant mit diesem Verbrechen quasi konfrontiert. Und ich fand einfach nur diese Parallele sehr interessant.
Das stimmt.
Und halt ja, was das halt alles mit diesen beiden Männern halt eben für ein Schicksal hat angerichtet hat.
Ja, und dann fackelt auch Lord Voldemort nicht mehr lange rum und ermordet Frank Bryce mit einem Fluch. Wir hören zwar nicht, was er sagt, aber wir wissen natürlich, es ist Avada Kedavra.
Ja, im Film hören wir es, was er sagt. Avada Kedavra.
Und pünktlich zu dem Tod, als Bryce zusammenbricht, wacht 300 Kilometer entfernt ein Junge namens Harry Potter erschrocken aus dem Schlaf auf. Was auch nochmal die Parallele war, jetzt fangen auch die Albträume von Harry an.
Stimmt.
So richtig, also dass wir sie mitbekommen. Und dass er eine tiefere Verbundenheit oder zu der Narbe und die vielleicht auch zu Voldemort führt, spürt. Und das nächste Kapitel heißt Die Narbe.
Wie passend. Aber ich habe tatsächlich noch einen Punkt. Und zwar möchte ich mit dir über den Zauberspruch Avada Kedavra reden. Und dass er im Kosmos von Harry Potter nicht sehr gut gewählt ist, wie er funktioniert.
Warum?
Weil im Endeffekt ist Avada Kedavra einfach nur ein Pistolenschuss. Mhm. Also ein
Kopfschuss.
Eine dramatische Waffe, die sofortigen Tod in den meisten Fällen bedeutet. So. Und das macht es dann natürlich so ein bisschen schwierig, den Leuten zu erklären, also den Schülern zu erklären, warum sie überhaupt irgendwas anderes im Kampf brauchen. Weißt du, was ich meine?
Weil es halt ein verbotener Fluch ist, ne?
Ja, natürlich. Aber ich meine so, warum brauchst du ein Stupor? Warum brauchst du einen Beinklammerfluch?
Naja, aber du sagst
Weißt du, für eine gewisse Konfrontation, also jede Dramatik ist halt irgendwie rausgenommen, weil jeder Avada Kedavra-Spruch, der jetzt gewirkt wird, halt so instant mit Tod verbunden wird, dass sie eigentlich nicht treffen kann bei jeder x-beliebigen Begegnung,
weißt naja, du? Naja, aber guck mal, wenn du dich jetzt draußen mit Leuten, wenn du dich zum Verprügeln triffst,
ja,
dann ist da d'accord, wir prügeln uns. Wenn du weißt, da könnte jetzt jemand ja eine Waffe mitbringen und dir in den Kopf schießen,
ja,
das wäre auch sofortiger Tod, aber das macht niemand, weil es verboten ja ist. Ihr dürft euch kloppen und ihr dürft euch verprügeln, wenn ihr das möchtet, aber wenn ihr jemand in den Kopf schießt, dann ist das verboten, genauso wie diese drei unverzeihlichen Flüche mhm verboten sind und keiner damit rechnet, dass das in einem alltäglichen Kampf oder in einem, in einem Disagreement,
mhm,
dass da jemand kommt und Avada Kedavra durch die Gegend schreit.
Also ich muss halt sagen, also ich finde halt, gegen jemanden zu kämpfen, der Avada Kedavra nutzen kann, weil er sich an dieses Verbot nicht hält, ist so ein bisschen, wie wenn du ein Messer zu einer Schießerei mitbringst. Ist so, es ist eine hypothetisch gesehen gute Waffe, aber du kommst halt nicht mal annähernd ran, wenn er halt eine fucking Knarre hat. Weißt du, was ich meine?
Ja gut, aber ich meine, es gibt halt, also es gibt ja auch einen Grund, warum Harry im nächsten Teil, im fünften, will er ja Bellatrix, da sagt er den Spruch, aber es funktioniert nicht, weil er es nicht meint und weil ja er es nicht fühlt. So.
Ja, natürlich, dass er noch ich philosophische glaube, da noch Sachen mit drin ist.
Sehr viel klar hinter, als dass du einfach Avada Kedavra sagst, sondern ja du musst es schon wirklich wollen,
ja,
dass du denjenigen Witz wirklich umbringst. Und das ist halt nicht immer gegeben.
Oder mein Vorschlag wäre, in Harry Potter 2.0 geben wir anderen Spells ein bisschen Buff und nerfen mal Avada Kedavra.
Du hast so viele Wörter gesagt, die gerade keinen Sinn ergeben. Kannst du nochmal auf Deutsch sagen?
Das war ein Gag für eine Videospielreferenz. Wenn man ein Spiel patcht, dann kann Sachen gebufft werden, das heißt, sie werden verstärkt, oder genervt werden, das heißt, sie werden geschwächt. Und mein Gag war jetzt quasi, dass ich sage, Avada Kedavra ist zu stark, lass es mal in nächste Version des Buches einfach nerven,
mhm,
also verschwächern, und alle anderen Spells bekommen einfach einen Push, damit wieder Sachen gebalanced sind.
Ah ja, cool.
Schreibt uns doch in Discord, wenn ihr gelacht habt.
Ach ja. Nee, ich bin sehr gespannt. Es war auf jeden Fall ein krasser Auftakt.
Es war wild.
Ja, es war ein richtig wilder Auftakt. Im Gegensatz zu den anderen Büchern, die halt immer so angefangen haben. Harry Potter ist im Ligusterweg und hat Sommerferien.
Übrigens,
er ist sehr traurig.
Ja.
Und jetzt ist so tot. Lord Voldemort kommt zurück. Und ich glaube, das Buch ist auf jeden Fall ein Wendepunkt. So.
Ja.
Ich bin gespannt, weil der Film ist ja, wie gesagt, mein least favorite. Also
ja,
den mag ich am allerwenigsten.
Aber den besten Soundtrack. Er hat das beste Lied in ganz Harry Potter. Genau, der Hogwarts-Marsch. Wie unangenehm auch diese happy Musik ist, wenn dann ein Schüler tot ist.
Klingt so, Cedric Diggory.
Und so der Posaunist so, ja, das ist mein Jam, jetzt kommt.
Damn it, Cedric Diggory.
Wer hat den Jungen umgebracht?
Schon wieder jemand tot. Naja, also wenn ihr für die nächste Folge vorlesen wollt, dann könnt ihr das gerne tun mit dem Kapitel Die Narbe. Wir sind sehr gespannt.
Ja.
Und freuen uns auch auf die nächste Folge. Nächsten Montag wieder.
Genau, schreibt uns eure wildesten Theorien. Und vor allen Dingen, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Discord. Dann können
wir Ask Us Anything. Das können wir ab nächste Woche wieder beantworten. Das hatten wir jetzt letzte Woche nicht gemacht, weil das
der Audiokommentar
so laut war. Und diese Woche haben wir es schlicht vergessen.
Und aber nächste Woche
nehmen wir eure Fragen wieder mit rein. Also fragt fleißig. Ich habe sehr viel Bock auf das Buch.
Ja, definitiv.
Wir hören uns nächste Woche wieder montags bei Radio Ravenclaw. Bis dahin.
Haut rein.
Bleibt magisch.
Ciao.
Tschüss.